Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Und jetzt tatsächlich wieder mal weit, weit weg voneinander. Denn der Roman, schön, dass du wieder wach bist sozusagen, denn du bist schon wieder in Deutschland. Ich werde heute nach Hause fliegen und habe noch die Ehre, das letzte Mal aus den USA aufzunehmen.
Hey Almut, ja, das stimmt. Ich habe deinen traurigen Blick gesehen, als du gesagt hast, weit, weit weg voneinander. Da lacht sie nur. Ja, zur Wahrheit gehört, wir waren ja nochmal zusammen unterwegs, ne? Also, und da scheiterte eine zwischenzeitliche Podcast-Folge an meiner Vergesslichkeit.
Das stimmt. Da warst du schon komplett im Urlaubmodus. Wir waren noch zusammen NWSL gucken in Chicago. Und eigentlich solltest du zum Stadion die Mikrofone mitbringen. Und das hat ungefähr nicht geklappt.
Nee, trotz deiner Erinnerung hat es nicht geklappt. Aber wir haben ein spannendes, packendes Spiel gesehen. 5 Tore der Chicago Stars gegen die, lass mich richtig, Utah Royals, glaube ich, waren das, ne?
Richtig.
Und haben leider 90 Minuten lang Kathi Hendrich nicht beim Spielen gesehen. Sie saß nämlich auf der Bank.
Nee, der deutsche Anteil war nicht auf dem Platz, aber immerhin hat der deutsche Anteil dann gewonnen.
Ja, genau. Das war doch ganz nett. Und weiß ich nicht, aber du wirst wahrscheinlich noch eine andere Anekdote mit haben, oder?
Ja, ich habe gedacht, ich teile mal was von dem vielleicht auch einigermaßen historischen Spiel gestern, denn ich durfte Argentinien-Ägypten machen.
Also Dienstag, um das nochmal aufzugreifen.
Genau, für uns dann gestern. Argentinien hat nämlich das erste Mal in der WM-Historie einen 0-2-Rückstand aufgeholt und dann noch gewonnen. Und dementsprechend sind auch die Fans ausgerastet. Also es war Wahnsinn. Die haben noch ja gefühlte Stunden lang im Stadion gefeiert. Und dadurch war es für die Ordner sehr schwierig, die Fans aus dem Stadion zu bekommen. Es fällt ja so an den TV-Bildschirmen sehr oft nicht auf, aber wir beide können dazu ja auch was erzählen aus unseren Erfahrungen. Also die Stadien leeren sich recht schnell, weil sofort eigentlich schon vor Abpfiff die Kioske zu sind, dass man nichts mehr konsumieren kann, essen, trinken. Es wird relativ schnell von den Ordnern auch gesagt, man möchte bitte das Stadion verlassen, also nicht, dass da irgendwie noch so eine Party stattfindet. Und die Argentinier hatten es schon mal in Kansas City provoziert, aber dieses Mal war es nochmal deutlich länger. Also da war so eine Gruppe von, ich würde sagen, 4.000, 5.000 Argentiniern, die noch lange im Innenraum des Stadions gesungen und gefeiert haben mit ihrer Band, also mit den Trommeln, mit allem drum und dran. Und irgendwann haben sie es dann geschafft, dass sie sich von den Stadionrängen in den Stadioninnenraum verzogen haben. Und im Stadioninnenraum ging das da, also was heißt Stadioninnenraum? Also wo die ganzen Kioske und so weiter sind, also in der Umrandung sozusagen, wo man rumlaufen kann. Denn in den US-Stadien kann man ja auch einmal eine komplette Runde machen, weil die Sektionen nicht abgetrennt sind. Und da haben sie dann auch noch ungefähr so eine halbe Stunde weitergemacht. Und dann liefen so 2, 3 Leute herum, schwarze Kleidung und so ein Megafon und haben versucht dann auf Spanisch was zu erzählen. Und mich, also ich stand auch neben ein paar anderen Ordnern und Ordnerinnen und die haben mich dann gefragt, sag mal, was erzählt die denn da? Sag ich, naja, ich kann jetzt auch nicht unbedingt Spanisch, aber von dem, was ich übersetzen würde, heißt es, feiert doch eure Party bitte draußen weiter.
Ja.
Und dann musste ich mit den US-Amerikanern da sehr lachen, weil wir uns angeguckt haben und gesagt haben, naja, das ist schön und gut, dass das jetzt gesagt wird, aber wir glauben nicht, dass das funktioniert.
Das wird gar nicht funktionieren.
Und dann haben sie irgendwann einen klugen Schachzug gemacht und dann haben sie nämlich direkt die Leute angesprochen mit Trommeln und Co., die halt sozusagen den Takt im wahrsten Sinne des Wortes vorgegeben haben. Und die haben sie dann aus der Tür rausbuxiert und dann hat sich auch der Rest der Masse nach draußen führen lassen, dass dann auch alle anderen, die im Stadion gearbeitet haben, Feierabend machen konnten. Aber es war schon sehr witzig. Und dann ist in Atlanta, es ist ja auch das alte Olympiagelände, direkt davor, der Olympiapark und so weiter. Im Olympiapark ist auch die Fanzone. Und dazwischen gibt es nochmal so 1, 2 kleine Grünflächen. Und in den Grünflächen sind auch ein paar Bäume. Und dann hat sich diese komplette argentinische Gruppe unter die Bäume in den Schatten verzogen, weil es auch sehr heiß war und hat da dann weitergefeiert vorm Stadion. Es war sehr schön.
Ja, gewusst wie. Aber das ist ja genau, was du sagst, die Ränge füllen sich sehr spät, muss man sagen, vor den Spielen, zu den Spielen. Also man denkt so, hey, das ist doch hier niemals ausverkauft. Davon abgesehen, dass, glaube ich, die Zahlen hin und wieder mit den ausverkauften Arenen, kann man mal ein kleines Fragezeichen hintermachen.
Möchtest du jetzt Infantino unterstellen, dass er Zahlen beschönigt?
Ja, das ist ja gang und gäbe auch in der Bundesliga. Also wenn es sehr leer ist, wird so getan, als wäre es sehr voll. Stichwort Wolfsburg, Stichwort Leipzig, Stichwort Hoffenheim. Wenn es zu voll wird in Arenen, wird das ja gerne mal runtergerechnet. Also wenn Menschen reingepresst werden, weil der Andrang so groß ist. Also auch da gibt es in beide Richtungen ja hin und wieder mal Korrekturen der offiziellen Zahlen. In dem Fall, es war immer schon sehr voll und es sah aber noch ein paar Minuten vor Anpfiff gar nicht so voll aus. Beispielsweise Frankreich, Schweden, habe ich das miterlebt. Da war echt noch viel Platz, so kurz vor Anpfiff. Dann sah man aber zum Anpfiff, es wurde richtig, richtig voll. Ich glaube, da war es in New York, New Jersey im MetLife Stadium sehr voll beispielsweise. Das hatte man gar nicht ein paar Minuten vorher gedacht, weil man, ne, aber entsprechend schnell leert sich das auch. Aber die Argentinier erlebt haben wir ja beide in Kansas City gegen Algerien im allerersten Spiel von Messi, Dreierpack, dass er den Klose-Rekord eingestellt hat. Da habe ich schon gedacht, okay, wenn die beim ersten Gruppenspiel, das erfolgreich läuft, schon so lange drin bleiben, was passiert dann erst Richtung Ende des Turniers? Wenn die Fans richtig was zu feiern haben, und hatten sie jetzt ja schon, du hast ja schon gesagt, von 0-2 auf 3-2 und dann mit einer Wahnsinnsschlussphase. Ich habe fairerweise nur die Highlights jetzt gesehen vom Spiel. Ich habe nach meiner Rückkehr nach Deutschland erstmal sehr viel geschlafen, weil ich im Flieger nicht so viel geschlafen habe. Aber das war natürlich ein Wahnsinnsspiel. Ich wäre bestimmt gerne wach geblieben, weil ich hätte es gerne live gesehen, am TV zumindest das Spiel.
Ja, ich kann nur sagen, dass es Wahnsinn war. Also die letzten, ja, so 15, 20 Minuten haben alles auf den Kopf gestellt und natürlich gab es auch viele fragwürdige Entscheidungen, gerade vom Eingriff auch vom VAR. Das ist zum Beispiel auch ein Thema hier bei dieser Weltmeisterschaft. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ob es jetzt im deutschen Spiel oder wann auch immer gewesen ist, wann der VAR eingreift und wann er nicht eingreift. Da hat sich ja auch der ägyptische Trainer nachher offiziell dann beschwert und sagte, es wäre kein Fairplay und das Spiel wäre verschoben gewesen. Kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, weil ihnen wird noch ein Tor aberkannt. Ja, auch wegen eines Fouls, das kann man genauso sehen und der Kontakt ist klar da. Auf der anderen Seite kann man darüber diskutieren, ob sie nicht vorher hätten noch einen Elfmeter kriegen können. Aber letztendlich hat sich da dann die Qualität tatsächlich der Argentinier in den drei Situationen, die zum Tor führen, gezeigt. Es war ja wie so von 0 auf 100 in ein paar Sekunden.
Nicht umsonst sind die amtierender Weltmeister und werden immer noch nicht nur, aber auch wegen Messi und einer aber auch funktionierenden Mannschaft zum erweiterten oder naja, mittlerweile engeren, klar, aber von Anfang an zum erweiterten Titelfavoritenkreis haben wir auf jeden Fall gezählt. Und jetzt mittlerweile nach dem Turnier muss man sagen, wer solche Spiele dann gewinnt, ist abgedroschen, aber der hat zu Recht auch Anspruch zu sagen, den Titel verteidigen zu können. Wären da nicht die Franzosen und vielleicht die Engländer, die ähnlich viel aus wenig machen, gefühlt. Die haben Kane und Bellingham. Das genügt dann und die haben sich einfach auch verdient durchgesetzt. Aber es gibt halt so zwei, drei Mannschaften und da gehört Argentinien einfach dazu, wo man jetzt auch nach dem Turnierverlauf sagen kann, hey, das sieht aber nach was aus, Richtung WM-Titel, ne?
Das stimmt und es waren auch Bilder, die, glaube ich, nachher gar nicht so groß geworden sind, die im Stadion dann passiert sind. Also Messi hat einen Elfmeter verschossen.
Mal wieder. Den zweiten schon.
Und hat ja auch bis zur 79. Minute gedacht, scheiße, ich bin vielleicht dafür verantwortlich, dass wir hier jetzt rausfliegen. Und letztendlich ist er dann daran beteiligt, dass sie noch weiterkommen. Und dann gab es Szenen nach dem Spiel, relativ weit auch schon nach dem Spiel, da waren die meisten Ägypter schon in der Kabine. Da hat dann die Mannschaft, die argentinische Mannschaft, sich nochmal zusammengefunden, ja, Richtung Mittellinie. Und hat auch nochmal so einen Kreis gebildet und zusammen gefeiert. Und dann haben sie tatsächlich den Messi, der sowieso schon nach Abpfiff Tränen in den Augen hatte und weinen musste, weil es natürlich emotional war, haben sie ihn in die Luft geworfen. Also als ob sie jetzt gerade schon die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Und das war so ein krasses Bild, weil du wusstest, eigentlich hat er einen Elfmeter verkackt in dem Spiel. Und er ist nachher derjenige, der von seinen Mannschaftskollegen in die Luft geworfen wird.
Ja, aber am Ende hatte er ja auch seinen Anteil, wahrscheinlich klar. Wissen das auch alle, was das dann bedeutet, anders als bei Cristiano Ronaldo, die ja mit Portugal ausgeschieden sind, wo man das Gefühl hat, er war so ein Hemmschuh in diesem Konstrukt ist Messi halt immer noch, klar, noch ein paar Jährchen jünger, nicht wahnsinnig viele, aber ein paar, immer noch, auch da wird diskutiert, macht das Sinn, den mitspielen zu lassen? Ja, macht's, man sieht's. Und ich glaube, da danken sie ihm einfach in Summe. Und natürlich ist das irgendwie auch immer so ein Phänomen des Superstars, des alternden Superstars, dass man diese Frage stellt. Bei Manuel Neuer haben wir sie auch gestellt. Reicht das noch? In Messis Fall würde ich sagen, es reicht definitiv. Und da wissen sie einfach, bei wem sie sich zu bedanken haben. Auch wenn es mal, ja, auch vielleicht wegen seines Fehlschusses beim Elfmeter, im zweiten Jahr, wie gesagt, bei dieser WM schon, wissen sie trotzdem, dass das ja dann einen gewissen Einfluss hat und vor allem, dass er auch diese Mannschaft mitträgt. Und letztendlich, stell dir vor, Messi wartet und wartet und wartet. Man erinnert sich an 2014, ans Finale, dass sie gegen Deutschland verloren haben, die Argentinier. Wartet bis zum Ende seiner Karriere und gewinnt womöglich zweimal hintereinander den WM-Titel. Das wäre ja, das kann sie ja gar nicht ausdenken.
Das wäre dann ziemlich außerirdisch, genau. Dann gucken wir mal, wie das da so weitergeht. Aber noch sollen ja auch so ein paar Eindrücke noch transportiert werden und dafür war das Spiel auch prädestiniert. Du hast es wahrscheinlich nicht ganz so viel miterlebt, weil du in meiner Pressbox warst, aber bei den Kommentatoren und Kommentatorinnen auf der Tribüne gibt es natürlich unterschiedliche Stile. Wir in Deutschland sind immer recht ruhig und ja, da wird dann auch mal eine Pause gemacht und ein paar Spielszenen nicht kommentiert, um auch die Bilder wirken zu lassen. Hast du schon mitbekommen, wie vor allem die Südamerikaner kommentieren?
Ich habe dir ja, glaube ich, weiß nicht, letzte oder vorletzte Folge dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ja schon mitgeteilt, wie es so ist, wenn man zum Beispiel mit eben aus Paraguay kommenden Reporterinnen und Reportern in einer Pressebox sitzt, die dann ja teilweise weinen, wenn ihr Land, wenn ihre Nation, wenn ihre Nationalmannschaft in die nächste Runde kommt. Und dann bei uns sind wir immer sehr auf Distanz, habe ich auch alles gesagt, ne? Also da jubelt man nicht, da singt man die Hymne nicht mit. Ganz anders dann eben bei Reporterinnen und Reporterkollegen aus anderen Ländern. Das heißt aber ja, das ist also das, was sich quasi hinter der Glasscheibe abspielt, das kriegt ja sonst wirklich keiner mit. Das war so ein Eindruck. Ich habe aber nicht natürlich jetzt mitbekommen, wie dann bei dem Spiel beispielsweise die paraguayanischen Kommentatorinnen und Kommentatoren abgegangen sind. Ich vermute ähnlich. Es gibt ja auch diese.
Es geht gar nicht darum, ob sie sich freuen oder nicht. Das hatten wir ja schon diskutiert. Aber ich weiß gar nicht, wie die das schaffen, das Spiel zu kommentieren, weil die ungefähr keine Luft holen.
Ja, das denke ich. Und dann immer dieses Goal, 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 Goal. Das kennt ja jeder.
Ja, das ist, glaube ich, noch das Entspannteste. Aber die wirklich, die kommentieren gefühlt so, als ob sie sagen, oh, da ist ein Pass und der Pass von rechts nach links und da geht er in die Tiefe und hier weiter. Und also pausenlos, die müssen heiser sein nach dem Spiel. Es war der Wahnsinn. Also das ist mir in Kansas City schon aufgefallen und bei dem Spiel jetzt noch mal mehr. Die reden pausenlos. Und dann auch noch, was ich sehr kurios finde, wenn man so umherschaut, dann kann man teilweise einordnen, aus welchen Ländern die Kommentatoren sind, ohne dass man es weiß vorher, weil die Mikrofone unterschiedlich sind. Es gibt welche, die haben ein Headset-Mikrofon, so wie wir auch, das heißt Kopfhörer, wo dann vorne das Mikrofon mit dran ist und man braucht die Hände überhaupt nicht. Dann gibt es welche, die haben tatsächlich Kopfhörer auf und ein normales Handmikrofon und kommentieren dann damit.
Das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, über 90 Minuten.
Ja, dann gibt es welche, die haben was auf dem Tisch stehen, das dann einfach dort ist. Und es gibt auch andere, die haben, ja, wie könnte man sagen, so ein Mikrofon wie so ein Schnabel dran. Und dann muss man, die setzen das fast direkt an den Mund und haben dann auch so ein Stück, was sie oberhalb der Oberlippe dran setzen, damit es der perfekte Abstand ist zum Mikrofon und sprechen damit.
Das ist ja noch anstrengender.
Und diese ganzen unterschiedlichen Mikrofonstile sind sehr interessant, wenn man sich auf der Medientribüne umher schaut.
Ja, das ist aber witzig. Also wie gesagt, zum Ersten das Ganze halt festhalten. Das kenne ich auch noch aus Anfangszeiten. Beim Volleyball beispielsweise, da habe ich auch kommentiert mit einem Handmikro. Das ist dann über 2, 3, 4 Sätze, klar mit vielen Pausen, aber doch auch anstrengend. Aber auch gerade diese Konstruktion, die habe ich schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob wir den mal präsentieren können, wir so schlecht. Aber ich meine, die schon mal gesehen zu haben, diese Art, wie so ein Schnabel dann halt aussehen, wo man dann das so reinsprechen muss. Und wenn man darauf auch noch achten muss, also ich freue mich über Headset mit Kopfhörer und also dann mit diesen großen Kopfhörern und Mikrofon dran. Diese klassischen Headset-Kombis, ich weiß nicht, geht dir wahrscheinlich genauso. Das ist am entspanntesten.
Es ist ja immer die Frage, was man gewohnt ist, aber ich bin auch beim Headset dabei, weil man sich auch drehen kann. Man kann sich theoretisch auch zu seinem Team umdrehen oder mal Blickkontakt haben und man muss nicht Angst haben, dass dieses Mikrofon verrutscht oder nicht, dass man nicht richtig reinspricht. Es ist ja auch immer diese Frage noch mit Handmikrofon, da ist ja oft ein Kabel dran. Nachher, ja, kommt man da vielleicht auch noch mit durcheinander, dass man vom Kopfhörer und vom Mikrofon unterschiedliches Kabel hat. Das ist halt bei diesem Headset deutlich einfacher. Aber das mal so als, sagen wir mal, Blick hinter die Kulissen, was man auf der Medientribüne alles so miterlebt.
Ja, das ist spannend auf jeden Fall, wie sich das so unterscheidet.
So.
Du hast bestimmt noch was Sportliches mitgebracht.
Ja, sportlich geht es auf jeden Fall zu. Also zum einen muss man ja sagen, die WM der Stars, ne, haben wir ja schon mal angesprochen, aber sie bestätigen, also Messi jetzt, wie war das, in 9 aufeinanderfolgenden WM-Spielen getroffen.
Das ist eine Ansage.
Das ist eine Ansage. Auch Mbappé, Erling Haaland, vor allem Haaland mit seinem Doppelpack gegen Brasilien.
Auch in allen Spielen getroffen.
Der Wahnsinn. Wer hätte vorher gedacht, dass Brasilien gegen Norwegen ausscheidet? Aber Norwegen, muss man sagen, hat es gut gemacht. Und ich bin jetzt auch gespannt, was in den Viertelfinals rauskommt, ob es dann zu bestätigen gilt. Denn Frankreich fühlt sich an, als ob sie unaufhaltbar sind. Aber die letzte verbliebene afrikanische Mannschaft mit Marokko hat halt auch einen richtig guten Eindruck gemacht. Haben schon die Holländer mit rausgeschmissen. Und dann haben wir ja auch, würde ich sagen, so ein paar Überraschungen. Also, dass die Schweiz und das Belgien es bis ins Viertelfinale geschafft haben.
Es fallen so ein paar Dinge auf. Also, Marokko bestätigt das, was sie im Afrika-Cup gezeigt haben. Ich habe dir die Frage schon mal im Scherz gestellt, jetzt als wir uns am Wochenende gesehen haben. Wer ist denn jetzt eigentlich Afrika-Cup-Sieger? Auf dem Papier ist es Marokko, der Gastgeber, der ja, wie man in unserer Folge oder in Folgen bei uns ja schon nachhören konnte, den Zuschlag fast bekommen hat für den Titel gegen Senegal, nachdem die ja da vom Feld gegangen waren, ist alles lange her.
Aber den momentanen Zuschlag, also es läuft ja noch eine Revision.
Für den
und
Moment, genau deswegen.
Gucken wir mal, wann endgültig entschieden ist, wer Afrika-Cup-Sieger 2026 ist.
Wir gehen jetzt mal von Marokko aus, nennen sie auch so, Stand jetzt, würde Niko Kovac sagen. Und Marokko hat dann bestätigt, auch eben Halbfinalist 2022, dann Afrika-Cup. Finalist, Schrägstrich Sieger, jetzt wieder Viertelfinalist. Gleichzeitig bestätigt sich aber auch, dass die Europäer doch stärker sind als gedacht, weil viele ja gesagt haben, die Temperaturen und da werden viele afrikanische Mannschaften weiterkommen. Ich habe Senegal beim Tippspiel ins Halbfinale getippt. Also 3 von 4 können noch stimmen. Ich habe nämlich Argentinien, Frankreich, Spanien und Senegal gedacht. Also dieses Norwegen-England-Spiel habe ich nicht kommen sehen. Aber da sind schon mal 2 Europäer, dann hast du die Spanier, die Franzosen, ja, die Schweizer, völlig überraschend, die Schweizer auch dabei, also stärker als gedacht, die Europäer, ja, und Argentinien, klar, irgendwie musste man auf der Rechnung, sollte man auf der Rechnung gehabt haben, ja, dass Brasilien rausgeflogen ist, eben gegen starke Norweger, das gehört natürlich dann auch irgendwie dazu, ja, und so sind ein paar große Nationen, namhafte Nationen, Deutschland ist ja keine große Fußballnation mehr, aber namhafte raus und stattdessen hat es die kleine Schweiz geschafft und der mal wieder WM-Schreck aus Marokko und trotzdem glaube ich, am Ende werden die 4 großen, Frankreich, Spanien, England oder Argentinien, ist kein Hot-Take oder noch nicht mein Hot-Take, aber ich glaube, ich glaube, es wird dann am Ende, wenn es dann die 4 Nationen sein und ja, dann sind es auch 3 Europäer, aber mit den Argentinern zusammen, die dann auch da rein kommen ins Halbfinale. Das ist so mein Gefühl. Aber wer weiß, also die Spiele müssen erstmal gespielt werden.
Aber gibt es sonst noch was, was für dich jetzt sportlich auffällig war, wo du sagst, boah, da wurde jetzt irgendwie ein Trend gesetzt oder sonst irgendwas? Oder sagst du, boah, nee, eigentlich fühlt sich das komplett nach normalem Fußball an?
Ja, also auffällig und die Szenen gab es jetzt ja massig, ist das Thema Standardsituation. Über die Stars haben wir schon gesprochen. Ich finde, das ist auffällig. Also wie gesagt, die Engländer, und das ist gar kein Vorwurf, das ist nur eine Feststellung, bestehen aus Bellingham und Kane. Am Ende, wenn es drauf ankommt, machen, also die sind nicht nur entscheidend, sondern die machen ja wirklich den Unterschied. Also dass man sagt, ja, die haben eine wichtige Rolle. Nee, die machen die Tore, fast alle Tore. Oder bereiten sie vor. Also bei jedem einzelnen Tor war entweder der eine oder der andere oder beide beteiligt. Also, Und deshalb bei Messi, Mbappé, Ulis und so weiter können wir das so fortsetzen. Da, wo es die vielen Stars gibt.
Und man muss auch sagen, Lamine Yamal hat auch jedes Mal das spanische Spiel verändert. Ohne ihn auf dem Platz lief es auch nicht so.
Genau, da könnte man jetzt ewig weitermachen. Also deswegen, der Trend ist irgendwie das Bekannte, also Standards, welche Rolle die spielen und wenn sie funktionieren, wenn sie mal nicht funktionieren, welche Rolle die ihre Topstars da haben. Deswegen hat man sie ja, wenn sie funktionieren. Ist dir denn irgendwas aufgefallen? Also jetzt mal fernab
ja,
von VAR und so.
Ich habe so ein paar Punkte auf meiner Liste. Also zum einen, es gab im ganzen Turnier noch keine gelb-rote Karte. Es gab bis
keine
jetzt nur glattrote Platzverweise.
Rote.
Ja, es gibt genug rote Karten, aber dass es keine Ampelkarte bis jetzt gegeben hat, in sogar mehr Spielen als sonst Weltmeisterschaften hatte, das finde ich schon verrückt. Und dann finde ich, dass es relativ viele Weitschusstore gibt. Da stelle ich mir natürlich auch immer die Frage bei Torhütern, liegt es jetzt daran, dass sehr viele Torhüter alt sind und vielleicht nicht mehr so springen? Liegt es daran, dass wir einfach immer besser werden bei der Schusstechnik der Schützen? Liegt
die Bälle?
Genau, auch am Ball oder auch sogar an den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, weil der Ball sich anders bewegt bei 35 Grad oder bei klimatisiert unter 20. Und das wäre mal interessant, ob es da irgendwann eine Auswertung zu gibt. Denn, also, oder liegt es auch daran, ich fand, es gab auch viele Tore, die abgefälscht waren, wo halt irgendwie nochmal ein Kopf, ein Fuß, sowas dran war. Und wenn das halt dann als Weitschusstor gezählt wird, ja, vielleicht passt es dann auch. Und wo du die Standards angesprochen hast, eigentlich gab es sogar statistisch gesehen weniger Standardtore, als wir das sonst aus der Bundesliga oder auch aus den letzten Weltmeisterschaften kennen.
Ja, ich glaube, genau, da gibt es so zwei, drei Punkte. Also das eine sind, also direkte Freistoßtore hat man vielleicht den einen oder anderen Treffer schon gesehen. Standards insgesamt, nicht immer, dass es vielleicht zum Tor führt. Oft ist es dann die Situation danach, aber eben auch viele durchaus entscheidende Dinge, die dann da im Strafraum passieren, was wird abgepfiffen, was wird nicht abgepfiffen. Und zu den Fernschüssen, jetzt muss ich mal anekdotische Evidenz einbringen. Ich weiß gar nicht genau, ob es bei der EM24 war oder bei der letzten WM in Katar. Ich habe ja beide begleitet. Ich meine, einen Artikel dazu gemacht, so haben wir ein Stück dazu, das Turnier der Fernschusstore. Also das heißt, auch das gab es schon mal. Jetzt, wie gesagt, weiß nicht, ob EM oder WM, müsste ich nochmal nachschauen. Bin ich aber sehr, sehr sicher, das schon mal gemacht zu haben, weil es da auch so augenscheinlich war. Und klar achtet man bei Turnieren dann häufiger drauf, als vielleicht in Champions League Spielen in der Bundesliga, wo einfach zu viel passiert und in zu weitem Abstand und man gar nicht so die Zahlen parat hat. Der Eindruck aber bleibt, da gebe ich dir recht, dass das nach wie vor, dann würde ich sagen, oder verstärkt sogar nochmal der Fall ist, dass sich ja die Spieler da auch nochmal verstärkt drauf konzentrieren.
Ja, und dass sie auch halt wirklich schießen. Es kann natürlich auch provoziert sein vom Stil der abwehrenden Mannschaft, denn mittlerweile können halt die verteidigenden Mannschaften taktisch sehr gut agieren. Wir wissen natürlich, dass man die Mitte zumachen muss, es ist auch wichtig ist, die Flanken zu unterbinden und dass dann eventuell bei so 25, 30 Metern tatsächlich mal Platz ist, um den Abschluss zu suchen, weswegen es dann vermehrt gemacht wird, um auch eventuell auf den zweiten Ball zu gehen oder eine Ecke rauszuholen und dann, wenn man es häufiger versucht, resultieren auch mehr Tore.
Ja, also es gibt verschiedene Gründe. Also bei den Torhütern habe ich ja schon gesagt, da haben wir auch schon drüber gesprochen im Interview, vor dem Turnier bin ich der Meinung, in der Spitze ja nimmt die Breite eher ab, beziehungsweise die absolute Spitze der Torhüter, also sehe ich momentan nicht. Also wenn du jetzt an so die WM vor 20 Jahren denkst oder an die Weltklasse vor 20 Jahren.
Ja, irgendwie so WM 2010 mit Casillas und Neuer.
Casillas, Buffon, Neuer, da fallen dir da fallen dir auf einen Schlag, fallen dir da fünf Torhüter ein. Und zwar ohne Probleme. Jetzt wägst du schon ab. So, die Frage, ist das jetzt verklärt, weil es die Vergangenheit war? Aber jetzt wägst du ab, gehört denn der Bono dazu? Und aber eigentlich, und was ist denn mit dem Maignan? Oder wenn du den überhaupt dazu nehmen willst? Und so, das heißt, es ist jetzt irgendwie Pickford, kann auch Simon. Ja, ich fand das Spiel Portugal gegen Spanien doch schon von beiden Torhütern gut. Nicht umsonst ist es ein sehr spätes 1-0 gewesen. Gerade der portugiesische Keeper, weil wirklich ein paar Dinger, fast eine ja sogar in Anne Berger-Manier, wie bei Frankreich im Viertelfinale bei der EM, den er abgefälscht hinten irgendwie nochmal rausholt.
Das war Nyland von Norwegen.
Ah, das war Nyland, stimmt, aber na, der Portugiese hat das, glaube ich, fast so ähnlich auch nochmal.
So ähnlich, ja, aber den
musste auch
tatsächlich
so
gegen den Pfostengelenk müsste Nyland gewesen sein.
Das war Nyland, absolut, das haben wir ja sogar zusammen und gesehen.
Nyland, genau, das ist sogar Nyland. Der, würde ich sagen, der spielt sich eher an die Weltspitze rein, gerade bei dem Turnier.
Und man erinnert sich, der hat bei, ich glaube, Hertha gespielt und bei Ingolstadt, das ist schon sehr lange her. Das war nicht so dolle.
Ja, bei Ingolstadt war es noch einigermaßen Durchschnitt und jetzt ist er vereinslos. Ich bin gespannt, wie lange noch. Aber wie du schon sagst, ich finde auch, das ist so die oberste Kategorie der Torhüter, so einen kompletten Torhüter, wo man sagt, boah, der hat eine gute Strafraumbeherrschung, der hat ein gutes Aufbauspiel, der macht nahezu keine Fehler, der hat eine gute Fangtechnik. Solche Dinge sind nicht so viel zu sehen. Aber dafür ist das unterste Niveau gestiegen.
Ja, das auch, glaube ich, das hast du auch so ähnlich gesagt. So, dass das in allen Ländern, in allen oder in allen Regionen der Fußballwelt sozusagen die Torhüter irgendwie eine gewisse Wichtigkeit haben, anders vielleicht als früher, dass man auch sagen kann, dass jede Nation irgendwie auch mal einen sehr, sehr guten Torwart rausbringen kann. Sei das in Georgien mit Mamardaschwili, sei das ja sonst wo. Dementsprechend kann man sagen, krass, ist gestiegen, so das Grundniveau, aber sich davon dann noch abzuheben in einer gewissen Weltklasse, das ist eben die andere Sache. Ja, jetzt haben wir viel gesprochen. Du hast bestimmt noch ein, zwei Themen oder wir müssen vielleicht noch ein, zwei anreißen. Normalerweise besteht die Folge daraus, dass ich nicht weiß, worum es geht. Weiß ich jetzt auch nicht, aber normal besteht sie aus einem Thema und einer These, von der ich nicht weiß, um was es sich handelt im Vorfeld. Jetzt wusste ich auch nicht, worum es geht, aber die Frage ist, wollen wir nochmal ein, zwei Themen anreißen, die sonst vielleicht sonst hinuntergefallen wären? Also Stichwort, was machen wir eigentlich mit den USA und der Einflussnahme eines Politikers auf ein Achtelfinale und was machen wir mit der Entscheidung von Rudi Völler beim DFB zu bleiben?
Oder was machen wir schon mit mittlerweile 14 Trainern, die an der WM beteiligt waren, die entlassen sind und keinen Job mehr
Wahnsinn.
Haben?
Irre, ne?
Also wir können gerne nochmal auf das Politikum USA gehen, weil das ein Novum war, dass eine rote Karte dann zur Bewährung ausgesetzt wurde, ohne ein Spielsperre verbüßt zu haben. Es gab ja schon das Phänomen, dass beispielsweise bei Cristiano Ronaldo in der WM-Qualifikation, dass er in Irland gesperrt wurde, ein Spiel abgesessen hat und dann die anderen beiden zur Bewährung ausgesetzt wurden. Aber es wurde zumindest ein Spiel verbüßt. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es manchmal fragwürdig ist, wie Entscheidungen im Spiel getroffen werden. Ne? Also bei Messi hätte es ja vielleicht auch im ersten Spiel eine rote Karte geben können oder so. Aber dass tatsächlich eine rote Karte zurückgenommen wird, obwohl
quasi
sie sogar... vom VAR im Spiel gecheckt wurde. Also das heißt, diese Entscheidung wurde schon überprüft von mehr als einer Person und die Entscheidung steht. Und dann wird sie danach von einer Kommission zurückgenommen. Finde ich sehr fragwürdig, finde ich auch nicht im Sinne des Fußballs. Wenn der VAR in dem Moment nicht eingegriffen hätte, dann hätte es eine Diskussionsgrundlage gegeben, von wegen, wir haben noch mal im Nachhinein drauf geguckt oder ähnliches. Aber diese Diskussionsgrundlage ist nichtig und das ja stellt die Integrität des Fußballs in Zweifel.
Eben, das finde ich macht, anders hätte es nicht viel besser gemacht. Also wenn jetzt der US-Präsident beim FIFA-Präsidenten anruft, der FIFA-Präsident Gianni Infantino sitzt natürlich nicht in dieser Kommission und hat überhaupt gar nichts mit dieser Kommission zu tun, wie er ja mehrfach betont hat.
Hat der Kommission auch keinen Hinweis gegeben?
Nein,
oder so.
Der das mit dem Telefonat wusste die Kommission auch nicht und der hat die Kommission auch nicht eingeschaltet und ja, Fakt ist, wenn es diesen VAR-Eingriff nicht gegeben hätte, hättest du, wie gesagt, genauso das seltsam gefunden und auch seltsam finden dürfen als Beobachter des Fußballs. Aber dann hättest du zumindest, wie du schon sagst, irgendwie eine Grundlage gehabt. So hast du einfach nur, das ist absurd, weil jetzt natürlich jeder um die Ecke kommt. Der Tuchel will die Gelbe für den Engländer nicht haben, weil das könnte dann Auswirkungen aufs nächste Spiel haben. Der Nächste will, die Ägypter wollen die Entscheidung auch wieder anfechten, das wird ja ad absurdum geführt. Ich fand es dann eine sportlich faire Auseinandersetzung, wo die USA ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Vielleicht hat es der Mannschaft sogar geschadet, vielleicht hat es dem Spieler sogar geschadet, sich die Gedanken zu machen. Was ist jetzt, wenn ich das entscheidende Tor mache, dann bin ich der Buhmann einer ganzen Fußball-WM. Man weiß es ja, du kannst ja nicht in die Köpfe gucken. Vielleicht hat sie das eher gehemmt als ihnen geholfen sogar.
Ja, er wusste, dass dann alle Augen auf ihn gerichtet sind. Das ist schon keine einfache Situation und dass jede Aktion von ihm auch bewertet wird. Oder stell dir mal vor, er hätte in diesem Spiel einen erneuten Platzverweis bekommen, weil er jemanden verletzt hätte oder so, was man niemandem wünscht. Aber es ist im Bereich des Möglichen und dann tauchen halt nochmal ganz andere Fragen auf. Es gab auch bei der Pressekonferenz von den Ägyptern so eine Situation, dass der ägyptische Trainer auch danach gefragt wurde. Und man muss dazu sagen, die Vorgeschichte war, dass er schon sehr lang über dieses Palästina-Thema gesprochen hat. Von wegen, ja, wir dürfen nicht die Augen verschließen. Und deswegen hätte er auch beim 16. Finale mit der Fahne gejubelt und hat halt sehr klar und auch minutenlang Position bezogen, wo man dachte, aha, eine Meinung, naja, gut. Und dann kam relativ danach das Thema auch von dieser roten Karte, wozu er auch befragt wurde. Und da hat dann Hossein Hassan sich nicht so klar positioniert. Fand ich sehr überraschend nach seiner Brandrede, sagen wir mal davor, oder seiner aufrüttelnden Art und Weise, dass er dann nur sagte, ja, das ist eine Entscheidung der FIFA und die Entscheidung müssen wir respektieren. Und ob die Entscheidung gut oder schlecht ist, das steht jetzt da erstmal so. Und dachte ich, hä? Was ist denn eigentlich hier los? Also davor bist du jemand, der hier Meinungsmache macht und sagt, wir müssen alle die Augen aufmachen und jetzt plötzlich heißt es, das hat die FIFA entschieden und das müssen wir respektieren.
Ja, das ist immer, es sind dann vermeintlich auch die Nationen, die so ein bisschen davon profitieren, dass der Präsident Infantino sich fragwürdig, seltsam verhält und komische Entscheidungen trifft. Ich weiß es nicht. Lässt sich jetzt aus meiner Sicht schwer bewerten, aber ja, auf jeden Fall ein krasser Fall, der sportlich vieles überschattet, was sehr schade ist, weil du hast angesprochen, viele Dinge, die WM ausmachen, viele Stars, tolle Geschichten. Gab ja auch rund um Mbappé da unflätigste Bemerkungen irgendwie aus Paraguay. Also auch, es gibt natürlich wie immer, wenn sowas im Fokus steht, auch links und rechts Geschichten, die ja unschön sind. Also ganz, ganz viele sogar. Und dennoch hofft man irgendwie immer, dass der Sport im Fokus steht. Und jetzt auf diese Viertelfinals freue ich mich auf jeden Fall allesamt. Was die Marokkaner gegen Frankreich machen, finde ich. Dann gibt es zwei klare Außenseiter mit der Schweiz und mit Belgien. Das sind für mich zwei ganz klare Außenseiter. Und dann gibt es mit Norwegen und England fast ein Duell, wo ich sagen würde, ist fast auf Augenhöhe. Daher, glaube ich, können wir uns sportlich darauf fokussieren, auf diese vier Spiele, die da jetzt kommen.
Ja, fast auf Augenhöhe heißt, die Engländer spielen unter ihrem Niveau und die Norweger über ihrem Niveau und deswegen sind sie gleichwertig.
Könnte man fast sagen, ja. Und die Norweger, denen habe ich vor dem Turnier einen Einzug wirklich mal mindestens ins Viertelfinale, vielleicht sogar ins Halbfinale zugetraut, weil ich die Quali-Runde gesehen habe und begeistert bin, auch mit der Mannschaft hinter Haaland und Co. Da sind ja noch ein paar andere Spieler, die richtig kicken können.
Ja,
und das ist ja nicht nur Erling Haaland. Ja, genau. Selbst die drei, vier Stars, die man kennt, sind noch lange nicht alle. Ja, und der Rudi, das um mal abschließend, der bleibt. Der versucht jetzt, der Kloppo hat ihn angerufen. Rudi macht weiter bis 28. Und das will man auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen.
Na, du hast ja auch einen Kommentar dazu geschrieben beim RND, das kann man auch nochmal nachlesen, dass der Bundes-Rudi da bleibt und du hast dich auch da positioniert, dass du vielleicht dir eher was Frisches gewünscht hättest.
Dazu ist relativ klar. Ich hätte mir gewünscht, auch seine Fehler erkennt. Der viel dann auf Nagelsmann auch gezeigt in dieser Medienrunde, bei der ich gestern leider nicht dabei war. Ich habe aber viel daraus gehört. Auch was er da dort gesagt hat. Julian Nagelsmann gezeigt, den er ja so lange, war der Bundesrudi und der Bundesverteidiger von Julian Nagelsmann.
Der hat immer gesagt, der Bundestrainer ist ein guter und der kann gut kommunizieren bis und der macht zuletzt, das alles richtig. Und
bis zum Aus, als er gesagt hat, ich bin immer noch der Meinung, er ist der Richtige. Egal, würde den Rahmen sprengen, könnt ihr nochmal nachlesen, packe ich in die Shownotes. Und alles weitere zur WM gibt es dann natürlich weiterhin hier, auch die nächste Zeit, während die WM noch läuft. Und dann kommen wir zu den Hot Takes, oder?
Ja, bitte, du lächelst schon so, komm.
Ja, es steht 2-0. Noch aus dem vergangenen quasi Podcast noch nicht aufgelöst war, dass es, also ich gesagt habe, alle drei Gastgeber kommen ins Achtelfinale und kriegen auf dem Weg dorthin höchstens zwei Gegentore. Alle drei sind durchgekommen und sie haben nicht mal zwei Gegentore bekommen.
Ja, das war stark. Herzlichen Glückwunsch.
Auch wenn sie jetzt alle raus sind, fairerweise mit Kanada, USA und Mexiko.
Man muss sagen, ja, jetzt haben sie es nicht mehr weitergeschafft, auch wenn es ist ja auch das erste Mal, dass Mexiko ein WM-Spiel im Aztekenstadion verloren hat. Ganz traurig.
Zeigt wieder, wie die Engländer doch als Favorit vielleicht zu sehen sind, wenn sie das geschafft haben.
Ja, das war garantiert eine krasse Stimmung. Ja, aber deine Hot Takes, die laufen zumindest immer mal zwischendurch. Jetzt in der letzten Runde hast du ja gesagt, dass die Superstars alle nicht treffen. Messi hat dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. So ist das dann manchmal. Auf Messi kann man sich verlassen, aber du hast wahrscheinlich bis zur Halbzeit gejubelt mit verschossenem Elfmeter und Freistoß nur an den Pfosten und so weiter.
Ja, wenn man die 16-Finalrunde noch mitnimmt, die ich glaube ich auch mit einberechnet habe, hat da ja Ronaldo sogar auch getroffen. Daher ist es glaube ich gleich doppelt nicht aufgegangen. Und du bist glaube ich auch auf Portugal gegangen, richtig?
Ich hatte Portugal, Spanien und ich hatte gesagt, dass mindestens 5 Tore fallen. Dem war nicht so, auch aufgrund von guten Torhüterleistungen. Deswegen ist das nur ein einziges Törchen gewesen. Und ja, ich stehe immer noch mit der Null da.
Dann versuch's jetzt nochmal. The stage is yours.
The stage is yours. Ich gehe jetzt mal darauf, dass Belgien Spanien rausschmeißt, weil sie den Punch haben. Ich habe sie erlebt gegen den Senegal, wie einfach ein kleiner Streit zwischen Trossard und Thielemann es geschafft hat, die Emotionen zu drehen. Und ich habe auch schon mal erlebt in meiner Karriere, dass man sowas mit einem Hintergrund, mit einer Weitsicht macht, dass zwei Spieler auf dem Spielfeld anfangen, sich anzuzicken, um die Mannschaft wach zu rütteln, um dann auch die einfach mal die Köpfe frei zu bekommen und alle sehen, krass, guck mal, die nehmen das so ernst, die streiten sich und jetzt bricht unsere ganze Mannschaft auseinander, wir müssen uns jetzt mal zusammenreißen. Und bei dieser Hydration Break, wo tatsächlich sogar senegalesische Spieler teilweise mit eingeschritten sind, damit die sich nicht an die Wäsche gehen, ist dann der Kipppunkt gewesen. Plötzlich hat Belgien 1-2 Aktionen gehabt, um dann Ausgleich zu schaffen und so weiter. Und nachher ist Belgien weitergekommen. Und sie haben es jetzt gegen die USA bewiesen, dass sie ihre Leistung auf den Platz bekommen. Und vielleicht führen ja Tielemans, Lukaku, Trossard und Co. jetzt auch die Mannschaft gegen den hohen Favoriten Spanien weiter in die nächste Runde.
Dann mache ich es noch einmal schnell. Ich glaube, traut den Belgiern jetzt nach ihrer goldenen Generation nicht mehr so viel zu. Aber das wäre auf jeden Fall ein krasser Coup. Deswegen nicke ich den erstmal so ab. Ich sage, Norwegen besiegt England ohne Haaland-Tor.
Ohne Haaland-Tor, ja, das ist unwahrscheinlich. Aber
Norwegen gewinnt trotzdem. Das ist natürlich der Doppeltake.
Macht Nusa wieder so einen schönen Schlenzer in die lange Ecke.
Irgendwer wird's richten. Jedenfalls hören wir uns dann bald wieder. Almut, komm erstmal gut nach Hause. Sei gut zu Hause angekommen, wenn man uns hört.
Das stimmt. Freue ich mich schon drauf.
Und dann schauen wir mal auf den Rest der WM dann aus Deutschland. Ich glaube, wir sehen uns dann auch alsbald wieder.
Und auf die nächsten WM Skandale und fragwürdige Entscheidung.
Also, bis
sehr
dahin.
Sehr schön. Euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Ciao, 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 ciao.